ARD.
Hedwig Höss wird als Hedwig Hensel geboren 1908. Sie stammt aus der Lausitz. Sie verliebt sich sehr schnell in Rudolf Höss, einen verurteilten Mörder.
Ich hatte die Frau gefunden, die ich mir in den langen Jahren der Einsamkeit ersehnt.
Das Konzept schließt ein, dass Familien gemeinsam mit ihren Männern an den Standorten der Konzentrationslager leben.
Am 6. April 1942 wurde ich als Gärtner in das Haus des Lagerkommandanten Rudolf Höss abkommandiert.
Jüdische Gefangene, die dort Arbeiten verrichten, das ist eine Selbstverständlichkeit und somit auch ein Ausnutzen von Zwangsarbeit zu ihren Diensten bis hin zu Korruption, dass sie sich natürlich bestimmte Güter, Lebensmittel, Kleidung hier auch zukommen lässt.
Beim ersten Aufenthalt unterhielt sich Himmler sehr herzlich mit Höss und dessen Frau. Er nahm Hössens Kinder auf den Schoß. Die Kinder nannten ihn Onkel Heini.
Ihre, in Anführungsstrichen, heile Welt. Und da besteht kein Konflikt mit ihr, dass das unmittelbar am Konzentrationslager Auschwitz liegt.
Sommer 1943. Eine Frau hat sich endlich den Traum von einem Garten erfüllt. Alles blüht und wächst. Die Veranda ist von Rosen umrankt. Im Gewächshaus gibt es alles Mögliche an Gemüse zu ernten. Die Gärtner sind KZ-Häftlinge. Denn dieser Garten liegt gegenüber vom Konzentrationslager Auschwitz. Und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ich bin Janine Funke, Wissenschaftsjournalistin und Historikerin und führe euch durch diesen Podcast. Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel findet ihr in der ARD-Audiothek. Die Gartenliebhaberin, über die wir in dieser Folge sprechen, ist keine geringere als Hedwig Höss, Ehefrau von Rudolf Höss, dem früheren Kommandanten von Auschwitz. 1947 wurde er in Polen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Wie Hedwig Höss in Tod und Terror im Konzentrationslager verwickelt war, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Hörtler. Er ist Historiker, Buchautor und internationaler Experte für die NS-Zeit. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Stefan, du hast tausende Biografien von Menschen recherchiert, die in der NS-Zeit das System unterstützten, förderten und davon profitierten. Dabei fiel dir auch die Rolle der Ehefrauen von SS-Männern auf, denn die ist etwas anders, als man das vielleicht vermuten würde. Was ist denn daran anders?
Sie stehen häufig im Hintergrund. Sie werden häufig als passive Zuschauerinnen gesehen und mit der öffentlichen Auseinandersetzung, ob es um die KZ-Kommandanten in Auschwitz geht oder um die KZ-Kommandanten in Sachsenhausen, in Buchenwald oder anderen Konzentrationslagern, stehen häufig die Männer im Vordergrund und einzelne Frauen, in dem Falle vielleicht die Ehefrau des KZ-Kommandanten Karl Otto Koch in Buchenwald oder durch den Film The Zone of Interest, Hedwig Höss, die Ehefrau von Rudolf Höss, sind dann etwas in den Vordergrund gerückt, aber die anderen sind nach wie vor im Hintergrund, was zu der irrigen Annahme führt, dass diese Frauen keinen aktiven Part gespielt haben. Und vielleicht ist es genau der Punkt, an dem wir ansetzen müssen und fragen müssen, was ist denn deren Rolle? Wie weit unterstützen sie auch die Ideologie ihrer Ehemänner oder sind sogar Teil davon? Wie weit treiben sie sogar aktiv die Karrieren ihrer Ehemänner voran? Und wie tief ist auch das Wissen über die Verbrechen, die in den Konzentrationslagern begangen werden? Und nicht selten können wir sehen, dass die Ehefrauen genauso wie ihre Männer überzeugte Nationalsozialistinnen sind und das Bild von Familie und Kinderreichtum teilen, dieses Bild der sogenannten SS-Sippengemeinschaft, also sozusagen die SS-Ehen, die auch an einem Ort leben und arbeiten.
Und genau so eine Frau war Hedwig Höss, über die wir jetzt sprechen werden in dieser Folge. Fangen wir mal mit ihrem Lebensweg an. Woher stammt sie denn und vor allem, wann lernt sie eigentlich Rudolf Höss kennen?
Hedwig Höss wird als Hedwig Hensel geboren 1908. Sie stammt aus der Lausitz und bereits in den 20er Jahren, also in einem sehr frühen Alter, schließt sie sich einem der zahlreichen Bünde an, die es in dieser Zeit gab. Bünde, die sehr oft einen aggressiven Nationalismus mit sich tragen, einen völkischen Rassismus, und zwar einen, der insbesondere nach außen abgrenzt gegenüber anderen Nationalitäten, Ethnien, Religionen und eine in sich geschlossene Lebensgemeinschaft formt. Im Falle von Hedwig Höss ist es der Bund Artam, der zwischen 1923 und 1926 gegründet wird und dann auch in den 1920er Jahren sich über die gesamte Republik ausbreitet.
Artam e.V., da habe ich tatsächlich noch nichts von gehört, ist mir nicht so ein Begriff. Kannst du ein bisschen erklären, was dahinter steckt?
Der Bund Artam, auch oft als Artamanen bezeichnet, ist ein Bund, der das rassistische Konzept von Blut und Boden propagiert, neben vielen anderen, aber in einer sehr aggressiven Form. Und dazu gehört auch ein Arbeitsdienst in der Landwirtschaft. Es sind Ideen, die über ein Bauerntum philosophieren, über einen vermeintlichen arischen Blutadel. Und auch Begriffe des Lebensraums kommen bereits vor. Das heißt, die Idee, in einem größeren Raum nicht nur landwirtschaftlich sich auszubreiten, sondern eine Art Kolonisation zu schaffen.
Was ich mich jetzt frage, woher kommt eigentlich diese ziemlich befremdliche Rassentheorie und hängt die vielleicht auch mit anderen Bewegungen der Zeit zusammen? Ich meine, wir sind jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts, da gibt es ja einige Themen, die in der Gesellschaft wichtig sind, auch das Thema Natur, Körper etc. Ist sozusagen ein Lifestyle-Thema, hängt das miteinander zusammen?
Ja, hier kommen zwei Bewegungen eigentlich zusammen. Und wir reden ja über eine Phase nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt in der Weimarer Republik, auch in einer Phase, die von politischen und wirtschaftlichen Krisen durchzogen wird. Und zwar einerseits eine Ausbreitung von nationalistischen, völkischen Ideen. Und der Bund Artam ist nicht der einzige völkische Bund. Es gibt zahlreiche Bünde dieser Art. Und auf der anderen Seite gehört auch die Idee der gesunden Körper bis hin zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft von Demeter dazu. Auch die Homöopathie ist in den 20er Jahren hoch im Kurs. Das heißt, wir haben Bewegungen, die nicht automatisch, und das muss man bei Demeter ja auch sagen, nicht automatisch sich einem aggressiven völkischen Rassismus zuordnen, aber zumindest Formen auch der neuen Lebensweise und auch von Gesundheit und Körper mit sich bringen.
Und auch die NSDAP gab es in der Zeit ja schon. Die wurde Anfang der 1920er Jahre gegründet. Gab es denn da schon Verbindungen von Artam und der Partei?
Sogar sehr enge Verbindungen. Das fließt auch mit bestimmten Protagonisten sehr eng zusammen. Prominente Mitglieder waren nicht nur der spätere Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, den wir bereits genannt haben, sondern auch der Reichsbauernführer Richard Walter Daré, aber auch einer der Artamanenführer selbst ist Heinrich Himmler, der Chef der SS. Und hier haben wir natürlich engste Verbindungen zur SS, die dann in späteren Schritten auch Rudolf Höss auf diesen Karriereweg bringen.
Und Hedwig Höss, damals noch Hedwig Hensel, ist Teil vom Artaman e.V. und dort trifft sie dann auf Rudolf Höss.
Das ist richtig, Rudolf Höss lernt sie nicht lange nach seiner Entlassung aus der Haft kennen, denn er wurde wegen Mordes verurteilt und inhaftiert.
Okay, stopp, er wurde wegen Mordes verurteilt und inhaftiert. Was ist da passiert?
Er hat einen sogenannten Fememord begangen, und sagen der Mord an einem sogenannten Verräter. Dafür wird er verurteilt und er lernt 1929 dann in der Nähe von Gransee Hedwig Hensel kennen.
Und sie verliebt sich in einen Mörder.
Und sie verliebt sich sehr schnell in Rudolf Höss, einen verurteilten Mörder. Bereits im August 1929 heiraten sie Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits schwanger und im Februar 1930 kommt das erste Kind zur Welt. Das heißt, diese Phase von Kennenlernen, Schwangerschaft, Eheschließung und Geburt passieren innerhalb eines Jahres. Und als eine Randbemerkung, dieser Ort in der Nähe von Gransee ist daher ganz spannend. Vielleicht reden wir am Ende noch einmal drüber, dass die Familie Höss genau 1944 in die Nähe eigentlich ihres ursprünglichen Kennenlernortes dann zurückkehrt, nämlich im Jahr 1944.
Und die beiden haben sich anscheinend auch ideologisch sehr gut verstanden. Das hat nämlich Höss dann selbst auch nochmal zu Papier gebracht.
Schon beim ersten Sehen stand unsere Zusammengehörigkeit beiderseits unverbrüchlich fest. Wir fanden uns in einem Gleichklang des Vertrauens und Verstehens, als ob wir von Jugend auf zusammengelebt hätten. Unsere Lebensanschauung auf allen Gebieten war die gleiche. Wir ergänzten uns in jeder Hinsicht. Ich hatte die Frau gefunden, die ich mir in den langen Jahren der Einsamkeit ersehnt.
Ein anderer Gedanke, der mir jetzt direkt noch kam, mit dieser frühen Schwangerschaft entsprechen die beiden ja total dem NS-Familienideal, oder? Also sie bekommen am Ende 5 Kinder. Das entspricht ja dem Familienbild.
Das entspricht schon dem Familienbild im Nationalsozialismus, aber auch, und ich glaube, das ist die Brücke, über die wir auch gehen müssen, eben auch dem Familienbild im Bund Artham. Eine propagierte Einheit von Blut und Boden als ein Konzept, was natürlich auf der einen Seite auch mit den Blutideen des Rassismus, sagen einer überlegenen Rasse mit sich bringt, aber natürlich auch von Familie, Mutterschaft, von Kinderreichtum und auf der anderen Seite durch den Boden die enge Verbindung auch zur Landwirtschaft, etwas, was ja der Bund Artham auch propagiert, sagen den Arbeitsdienst in der Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt in die Zeit des Nationalsozialismus springen, sehen wir natürlich auch die systemische Umsetzung dieser Ideale von Kinderreichtum, Mutterschaft, eine pronatalistische Familienförderung, das heißt Bereiche wie die Einführung des Kindergeldes, Muttertag, die im Nationalsozialismus mit etabliert werden und teilweise auch noch als aus heutiger Sicht als Errungenschaften gesehen werden, aber in einem ganz anderen Konzept natürlich, in einer Ideologie mit etabliert werden.
Und die zweite Säule von Artham neben Familie war Boden bzw. Landwirtschaft. Und wie wurde das dann im Nationalsozialismus umgesetzt?
Die Verbindung ist auch hier eigentlich diese, sagen, Herleitung einer, ja, man möchte in Anführungsstrichen sagen, germanisch-arischen Tradition als Glaubensersatz. Das ist etwas, was sowohl der Umgang im Nationalsozialismus bereits mit den Ideen auch im Bund Artham teilt. Und wir sehen somit auch die Fortführung dieser Konzepte bereits 1933, die Einführung des oder Verabschiedung des Reichserbhofgesetzes, der Aufruf zur sogenannten Erzeugungsschlacht, also der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. Dazu gehört auch das stark aufgeladene Reiserntedankfest 1934, nehmen rund 700.000 Menschen bereits daran teil, auf dem Bückeberg. 1937 beträgt die Teilnehmerzahl bereits 1,3 Millionen Menschen. Das sind Massenveranstaltungen, die ansonsten nur aus den besser und oder viel besser bekannten Nürnberger Parteitagen bekannt sind. Aber genauso natürlich in dem Bereich der Landwirtschaft organisiert werden, weil es aus NS-Sicht eine so zentrale Bedeutung mit einnimmt und auch während der Kriegszeit weitergetragen wird mit Konzepten wie dem Hungerplan, also auch der Aushungerung der besetzten Gebiete in Osteuropa, vor allen Dingen durch den Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium Herbert Backe, Generalplan Ost, das heißt die Besiedlung, jetzt kommen wir wieder zum Bund Artham zurück, sagen des Lebensraumes, das heißt die Besiedlung auch der besetzten Ostgebiete, hier der zentrale Protagonist Konrad Meyer. Und wenn wir beide uns ansehen, können wir auch hier wieder ein Netzwerk erkennen, denn beide haben Anfang der 1920er Jahre gemeinsam Landwirtschaft an der Universität in Göttingen studiert, wo ich heute unterrichte.
Das heißt, der Bund Artham und die NSDAP waren schon sehr früh sehr eng miteinander verbandelt, personell und ideologisch. Und auch Höss hat davon profitiert und dann politisch Karriere gemacht.
Die Netzwerke gehen in beide Richtungen und nach 1933 sind sie eigentlich Steigbügel auch für beide Seiten. Eine Zentrale vom Bund Artham ist in Halle. Und hier kommen wir wieder auch auf die Bedeutung des mitteldeutschen Raumes zurück. Und es gibt einen doch sehr aufschlussreichen Schriftwechsel zwischen dem Mund Artam mit Sitz in Halle an der Saale an die Reichsleitung der NSDAP, die klar offenlegt, dass die Verbindungen unheimlich eng sind, aber man noch Ende der 20er Jahre sehr vorsichtig ist, das auch nach außen sozusagen ostentativ zur Schau zu tragen. Und ich würde diese Schreiben einmal mit zitieren, weil wir da deutlich diese Verbindung natürlich sehen und wir über eine Zeit reden, die noch Jahre vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten liegt. Das Schreiben ist vom Januar 1928 und ich zitiere: Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht von Frankfurt-Oder. Die auswärtigen SA-Leute waren Artamanen, die in Fliegerhorst bei Frankfurt einen Lehrgang besuchen. Ich habe aus taktischen Gründen nicht Artamanen geschrieben, da wir, wenn es den Anschein gibt, als eine nationalsozialistische Organisation angesehen werden und dadurch der finanziellen Hilfe von Behörden verloren gehen. Sie können aber versichert sein, dass solange Nationalsozialisten als Führer tätig sind, alles getan wird, um die Bewegung Adolf Hitlers vorwärts zu treiben. Zitat Ende. Das heißt, die Verknüpfungen sind schon längst da. Die beginnen nicht erst 1933, indem wir sehen, dass bestimmte Protagonisten auf beiden Seiten bereits tätig waren, sondern dieser, in Anführungsstrichen, Schulterschluss findet Mitte, Ende der 20er Jahre statt.
Und beziehen wir das jetzt mal auf Rudolf Höss. Also für ihn war die Mitgliedschaft bei den Atamanen ein Karrieresprungbrett.
Absolut. Er kommt natürlich auch mit Heinrich Himmler in Kontakt in seiner späteren Autobiografie, die er in der Haft schreibt. Stilisiert er diesen Kontakt mit Heinrich Himmler natürlich weit über hinaus. Da muss man sehr vorsichtig sein, auch sehr quellenkritisch das lesen. Allerdings kommt natürlich durch den Kontakt zu Himmler und zur SS auch Rudolf Höss' Karriere 1933, 34, 35 auf einen Weg, der ihn ja dann auch in das Konzentrationslagersystem bringt.
Und kannst du das auch einmal zeitlich einordnen? Also wie geht seine Karriere voran? Wann startet er tatsächlich als Kommandant zu arbeiten?
Als Kommandant startet er erst 1940 mit der Gründung des Konzentrationslager Auschwitz. Aber seine KZ-Karriere, die beginnt bereits 1934 und die startet im Konzentrationslager Dachau. Dort ist er von 1934 bis 1938, dann von 1938 bis 1940 im Konzentrationslager Sachsenhausen und von 1940 bis 1943 Kommandant in Auschwitz. Und es gibt einen auch hier spannenden Satz in seiner Autobiografie, eigentlich der erste Satz, der ihn dann mit dem Dienstbeginn in Dachau in Verbindung bringt. Ich zitiere: Ich kam nach Dachau, wurde wieder Rekrut, mit allen Freuden und Leiden, wurde selbst Ausbilder. Das Soldatenleben nahm mich gefangen. Zitat Ende. Und natürlich sozusagen stilisiert und schmückt er das weiter aus.
Was heißt das denn, Soldatenleben?
Das ist ein spannender Konnex, denn er stilisiert natürlich bereits seinen Dienstantritt im Konzentrationslager Dachau als Soldatenleben, was es ja nicht ist. Und hier kommen wir eigentlich auf eine ganz andere Legende zu sprechen, die Rudolf Höss in der gesamten Zeit des Nationalsozialismus mitgetragen hat und weiter ausgeschmückt hat, nämlich die Legende, er habe bereits als Jugendlicher im Ersten Weltkrieg gedient, er sei befördert worden, sogar mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet worden und mit anderen Auszeichnungen, die er übrigens spannenderweise später auch trägt an seiner Uniform. Es gibt die Aufnahmen aus dem Album von Karl Höcker, dem Adjutanten in Auschwitz unter Richard Behr 1944-45 und auf diesen Fotos ist auch Rudolf Höss mit abgebildet. Mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse, mit vielen anderen Auszeichnungen, die er alle nie gehabt hat. Er hat nie im Ersten Weltkrieg gedient. Das sind alles erlogene Geschichten, sogar sein Geburtsdatum wird gefälscht, da er eigentlich 1901 geboren ist. Das wird auf 1900 vorverlegt, damit man ihm überhaupt diese Geschichte abkauft, dass er ja noch in diesem Alter am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat und damit ein heroisches Bild natürlich konzipiert, nämlich sagen die eines Soldaten, der sich in Anführungsstrichen bewährt hat an der Front, also Paraphrasen, die dann auch ein Stück weit dieses Selbstbild der SS mittragen und die wir heute wirklich als Lüge und absolute Legende abstempeln können, aber die Autobiografie voll mit diesen Lügengeschichten ist.
Das heißt also, Hedwig Höss war nicht nur mit einem Mörder, sondern auch mit einem Lügner verheiratet. Wusste sie denn davon?
Es ist natürlich davon auszugehen, dass sie alles gewusst hat und vielleicht können wir den Raum auch noch viel größer machen. Also sowohl die Verurteilung wegen Mordes und Inhaftierung, aber auch die Legenden, die er ja durch seinen gesamten Lebenslauf ja mitprägt, bis hin zu den Verbrechen, die in den Konzentrationslagern stattfinden. Das wird ja alles nicht verborgen gewesen sein. Ganz im Gegenteil, sie wird ein relativ gutes Wissen darüber gehabt haben. Und wenn wir in die Nachkriegszeit und die Zeit der Bundesrepublik springen, können wir auch sehen, dass sie in den Angaben zu ihrem Mann dann das richtige Geburtsdatum 1901 angibt und nicht das falsche Geburtsdatum 1900.
Und sie begleitet ihn auf all seinen Stationen, ist in Dachau dabei, ist in Sachsenhausen dabei und die haben dann auch schon Kinder zusammen. Das heißt, es gibt so eine Art Familienleben, aber wo wohnen sie denn?
Ja, sie ist Teil dieser SS-Ehen- und SS-Sippengemeinschaft. Auch die zahlreichen Kinder gehören natürlich genau zu diesen Konzepten auch der SS-Ehen- und Sippengemeinschaft. Und spätestens ab Auschwitz, das heißt in der Zeit, in der Rudolf Höss Kommandant in Auschwitz ist bis 1943, wohnt sie auch mit den Kindern gemeinsam mit Rudolf Höss zusammen. In Dachau und in Sachsenhausen finden natürlich genauso solche Besuchszeiten statt. Man redet darüber. Das ist etwas, was auch aus anderen Geschichten sagen der SS-Ehen- und Sippengemeinschaft bekannt ist, dass darüber ja nicht geschwiegen wurde, sondern dass ein detailliertes Wissen auf Seiten der Ehefrauen bestand. Und nicht nur das, sondern sie ja teilweise auch aktiv an diesen Lebenswelten teilgenommen haben. SS-Wohnsiedlungen gebaut werden, ob in Dachau, in Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen. Das heißt, das Konzept schließt ein, dass die Ehefrauen und die Kinder, das heißt die Familien, gemeinsam mit ihren Männern an den Standorten der Konzentrationslager leben.
Und sie unterstützt die Arbeit von ihrem Ehemann und sie profitiert natürlich auch davon, die Ehefrau von einem KZ-Kommandant zu sein. Und darüber sprechen wir jetzt gleich.
Neben den Tätern und Vollstreckern gab es viele Deutsche, die entweder begeistert, schweigend oder resignierend Macht, Terror und Ausgrenzung wahrnahmen. Überlieferte Tagebücher aus der Zeit zwischen 1933 bis zum Kriegsende 1945 geben Einblicke. Welche Hoffnungen, Sorgen und Ängste gingen den Menschen in dieser Zeit durch den Kopf? In der ARD-Mediathek ist dazu ab jetzt die vierteilige Serie Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch zu sehen. Den Link in die Mediathek findet ihr in den Shownotes.
In dem Film Zone of Interest, der 2023 rauskam, liegt der Fokus auf Hedwig Höss und ihr Leben nahe des Stammlagers Auschwitz. Also sie umsorgt die Kinder, sie bewirtschaftet den Garten. Wie realistisch ist dieses Bild, was hier in diesem Film gezeichnet wurde?
Das ist ein Bild, was schon versucht, in diese Binnenwelten auch von Privatheit mit einzudringen. Und was wir ja erkennen, ist, dass diese Formen auch von Freizeit oder nach Dienstschluss nicht immer auch Privatheit waren, da es Treffen im Hause der Familie Höss gab, mit dienstlichen Hintergründen. Also somit auch diese Welten von Dienstalltag und Konzentrationslager und Familienalltag sich überschnitten. Und das ist ein Prozess der Überlagerung, der über den gesamten Zeitraum stattfindet. Kindererziehung, der Haushalt, die Gartenarbeit, was ja übrigens auch für Hedwig Höss einen zentralen Platz einnimmt. Das alles wird in dem Film The Zone of Interest thematisiert. Und vielleicht kann man sogar gehen, dass eigentlich ein Verdienst des Filmes ist, gar nicht so sehr die Rolle von Rudolf Höss mit herauszustellen, sondern gerade von Hedwig Höss eben als aktiven Part, die alle Vorgänge detailliert mitbekommt und natürlich in dieser unmittelbaren Nähe ja auch ein Leben am Konzentrationslager und ein Familienleben in Einklang bringt. Und das vollkommen problemlos. Das ist ja etwas, das sind ja keine Parallelwelten, die in diesem Falle existieren. Und man möchte meinen, sagen, sie wechseln von der einen in die andere Parallelwelt, sondern das ist eine Welt, die gar nicht abgeschirmt wird, sondern sagen, die als eine Selbstverständlichkeit auch mit angenommen wird.
Und sie kann ja sogar davon profitieren, hast du ja gerade schon gesagt. Also KZ-Häftlinge arbeiteten auch für sie, zum Beispiel im Garten.
Es gibt einen Gärtner, der für sie im Garten tätig ist und unterstützt. Es gibt Haushaltshilfen in der Küche beim Putzen. Es gibt für die Kinderbetreuung Hilfen, auch beim Unterricht. Das heißt, all diese Unterstützung wird als eine Selbstverständlichkeit mit angesehen.
Also könnte man sagen, sie hat es sich eigentlich gut eingerichtet und hat alle möglichen Arbeiten ausgelagert und war eher so die Person, die so die Strippen gezogen hat.
Und da haben wir natürlich diese Schnittstellen, dass ja KZ-Häftlinge im Haus und im Garten tätig sind. Das heißt, sie sind nicht auf der anderen Seite des Zaunes oder der Mauer, sondern sie sind direkt mit ihr zusammen. Jüdische Gefangene, die dort Arbeiten verrichten. Das ist eine Selbstverständlichkeit und somit auch ein Ausnutzen von Zwangsarbeit zu ihren Diensten bis hin zur Korruption, dass sie sich natürlich bestimmte Güter, Lebensmittel, Kleidung hier auch zukommen lässt. Und wir diese Grauzonen deutlich sehen können, die ja bis zur Selbstbereicherung gehen.
Und dazu gibt es auch Quellen, zum Beispiel der polnische Häftling Stanisław Dubiel sagt nach dem Krieg aus:
Am 6. April 1942 wurde ich als Gärtner in das Haus des Lagerkommandanten Rudolf Höss abkommandiert. Durch meine Tätigkeit im Garten sowie im Haushalt von Höss hatte ich Gelegenheit, sowohl ihn als auch seine Familie aus nächster Nähe zu beobachten. In seinem Haus empfing er häufig verschiedene SS-Würdenträger, unter anderem zweimal Himmler. Beim ersten Aufenthalt unterhielt sich Himmler sehr herzlich mit Höss und dessen Frau. Er nahm Hössens Kinder auf den Schoß. Die Kinder nannten ihn Onkel Heini. Im Laufe dieser Besuche veranstalteten die Hössens prächtige Empfänge für ihre Gäste. Die dafür benötigten Lebensmittel musste ich auf Anweisung von Frau Höss besorgen. Die Fahrten nach Ungarn unternahm er als Sonderbeauftragter für die Judenvernichtung in Europa, so nannte ihn offiziell seine Frau, die mir in einem Gespräch erklärte, dass es den Feinden von Höss nicht gelungen sei, ihn zu vernichten. Es ist bezeichnend, dass sich Frau Höss, für die ich im Garten und im Treibhaus die erlesensten Blumen zog, nicht mit dem zufrieden gab, was ich mit Hilfe der mir im Lager zur Verfügung stehenden Mittel erreichen und züchten konnte.
Das ist ja auch eine totale Parallelwelt, die er da beschreibt. Ich meine, wir befinden uns jetzt hier in den 1940er Jahren. Das heißt, es herrscht Krieg und eigentlich Mangel, aber sie scheint im Luxus zu leben.
Ja, und vielleicht ist es keine Parallelwelt, sondern eine Welt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man hier betonen muss. Und das Interessante an diesem Zitat ist ja die Rolle von Hedwig Höss. Nämlich eine Rolle, die nicht irgendwo am Rande steht oder als Zuschauerin oder mit einem möglicherweise Wagen oder nur Halbwissen, sondern sie ist mittendrin. Sie ist mittendrin. Und wenn wir über den Besuch von Heinrich Himmler sprechen, der hier erwähnt wird, handelt es sich natürlich um den Juli 1942, ein Ereignis, bei dem sich Heinrich Himmler als Chef der SS auch eine sogenannte Vergasung angesehen hat, also auch den Massenmord besichtigt hat und sich danach mit Hedwig Höss unterhält. Das müssen wir berücksichtigen, auch wenn sie ihn als Sonderbeauftragten für die Judenvernichtung im Rahmen des Ungarn-Programms nennt. Hier sind wir jetzt im Jahr 1944. Das ist ihr alles bewusst. Ihr sind die Ausmaße vollkommen bekannt. Und wir reden hier über eine Massenmordaktion, bei der mehrere hunderttausend Menschen in wenigen Wochen umgebracht werden. Und natürlich den Anspruch, und das ist ja das, womit das Zitat auch aufhört, den Anspruch, an diesem Luxus partizipieren zu können und auch die Selbstverständlichkeit, diesen Luxus bereithalten zu können. Selbst wenn, sagen, dieser nicht in ihrer Sicht zufriedenstellend war, was ja fast an Absurdität mitgrenzt. Und es sind genau diese Bereiche, gerade wenn wir auch über Garten und andere Aspekte sprechen, die ja auch ein Stück weit wieder in diese Richtung des Bodart haben, sagen Gartenarbeit, Landwirtschaft, also eigentlich in diese sagen, ursprünglichen Sozialisationen von Hedwig Höss in den 20 oder Hedwig Hensel zu der Zeit ja teilweise noch in den 20er Jahren zurückführen.
Das heißt, sie inszeniert sich eigentlich als die unschuldige Mutter, die gärtnert, aber hat im Grunde Kontakt zu den höchsten NS-Kreisen und weiß eigentlich alles und ist da wahrscheinlich auch involviert in einige Gespräche etc.
Das wird sie alles mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich auch beide, und Rudolf Höss und Hedwig Höss, sich selbst als ein Vorbild, zumindest nach außen hin, ja, wir reden und sagen immer über die Außendarstellung, nach außen als ein vorbildliches Ehepaar, sagen, inszenieren mit vielen Kindern, also die vorbildliche SS-Ehe und vorbildliche SS-Familie, die es auch mit einem Kinderreichtum natürlich zu einem festen Platz in dieser Sippengemeinschaft auch gebracht hat. Das ist natürlich eine Inszenierung, die nach außen trägt. Und wenn wir uns den Nachlass von Rudolf Höss mit ansehen, auch mit Blick auf die Fotografien, die darin enthalten sind, können wir das ja sehen. Die Familienbilder, die vermeintliche Idylle, die Fürsorge, das schwingt mit. Das ist Teil einer inszenierten Welt, an der beide aktiv mitgestalten.
Aber das Interessante ist, dass Hedwig Höss, als sie 1964 im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess aussagt, dann zu Protokoll gibt, sie hätte eigentlich gar nicht so viel gewusst und wenig Kontakt gehabt.
Das ist richtig. In diesem Zuge wird das alles unter den Tisch gekehrt. Da wird nicht erwähnt, dass sie natürlich mit Heinrich Himmler gesprochen hat, auch andere SS-Führer und Kommandanten der Lager wie in Auschwitz-Birkenau oder Auschwitz III, Monowitz, fallen überhaupt nicht mehr auf. Und natürlich müssen wir das als ein Netzwerk sehen, was ja zwischen sozusagen fördernden Netzwerken auch im Sinne von Protektion und Patronage lief, aber natürlich auch von konkurrierenden Netzwerken, das heißt Personen, mit denen Rudolf Höss nicht so gut auskam. Und auch das ist Hedwig Höss vollkommen bekannt und bewusst.
Dann hören wir doch einmal rein in die Zeugenaussage von Hedwig Höss aus dem Jahr 1964.
Frau Zeugin, können Sie sich daran erinnern, dass Sie einmal zusammen mit Ihrem Mann in Karlsbad waren zu einer Kur?
Ja.
Können Sie sich daran erinnern, wann das war?
Ja, aber ich muss erst nachdenken. November 42.
Dankeschön. Wissen Sie zufällig, wer Ihren Mann im Lager vertreten hat, als er bei dieser Kur war?
Nein.
Wissen Sie nicht. Und dann noch eine ganz andere Frage, von der ich auch nicht weiß, ob Sie sie beantworten können. Können Sie sich an einen Sturmbannführer namens Hartjenstein erinnern?
Ja, aber an sich hatten wir wenig Verkehr. Ich bin wenig im Casino gewesen und es ist nur oberflächlich.
Können Sie seine äußere Erscheinung noch schildern?
Er war groß, hager, aber es ist schon so lange her, ich weiß.
Wissen Sie noch ein Charakteristikum der Nase oder der Augen oder der Haare?
Nein.
Wissen Sie nicht.
Kannst du uns einmal kurz einordnen, wer Hartjenstein war und warum er hier für diese Befragung so wichtig ist?
Hartjenstein war der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zwischen November 1943 und Mai 1944. Das heißt, das ist keine Randfigur, die man einfach mal so vergisst, sondern mit der Dreiteilung des KZ-Komplexes Auschwitz im November 1943, Auschwitz I, das sogenannte Stammlager, Auschwitz II, Birkenau und Auschwitz III, Monowitz, bekommen diese drei dann eigenständigen Lager jeweils einen neuen Lagerkommandanten. Arthur Liebehenschel wird es in Auschwitz I, Hartjenstein in Auschwitz II und Heinrich Schwarz in Auschwitz III. Und Rudolf Höss macht einen Karrieresprung. Im November 1943 wird er von Auschwitz nach Oranienburg versetzt und übernimmt das Zentralamt D1, in der sogenannten Amtsgruppe D, das ist die ehemalige Inspektion der Konzentrationslager, das heißt eigentlich die Zentralverwaltung für das gesamte KZ-System. Aber Hedwig Höss bleibt in Auschwitz wohnen. Und natürlich sind ihr diese Figuren bekannt. Hartjenstein war auch schon vorher in Auschwitz eingesetzt, war Chef des SS-Totenkopfsturmbanns, das bedeutet Chef aller Wachkompanien. Das ist eine Figur, die natürlich eng mit Rudolf Höss zusammengearbeitet hat, auch wenn es möglicherweise einen leichten Konflikt zwischen beiden Männern gab, aber das besitzt am Ende natürlich eine deutliche Sprache. Und wenn Hedwig Höss in dieser Aussage meint, sich an all diese Zusammenhänge nicht erinnern zu können, muss man das schon stark in Frage stellen. Zum einen erinnert sie sich sehr gut an seine körperliche Gestalt, kann sich aber an nichts anderes erinnern. Und es ist vielleicht auch nicht opportun, sich genau in diesem Zusammenhang an den Kommandanten von Auschwitz-Birkenau zu erinnern, den sie schon natürlich zu zahlreichen Ereignissen kennengelernt hat.
Du hast gerade noch was anderes Interessantes gesagt. Ihr Mann wurde ja dann versetzt, aber sie wollte in Auschwitz bleiben. Warum?
Das ist etwas, was sehr stark im Film The Zone of Interest dargestellt wird, nämlich die Unterhaltung zwischen dem Ehepaar, dass sie unbedingt bleiben will, er versetzt wird und er möglicherweise auch gern geblieben wäre. In seiner Autobiografie wird es ähnlich angesprochen. Und hier muss man auch ein Stück weit quellenkritisch sein, denn letztlich war der Schritt nach Oranienburg auch eine Beförderung für ihn. Denn als Chef des Zentralamtes D1 war er jetzt jemand, der auch anderen Lagerkommandanten Anweisungen geben konnte. Er war in einer ganz anderen Funktion in der Zentrale mit eingesetzt. Er wird nicht mehr befördert, das ist, glaube ich, etwas, womit Rudolf Höss dann sehr stark gehadert hat. Aber er kehrt ja bereits im Mai 1944 nach Auschwitz zurück im Rahmen des Ungarn-Programms, um den Massenmord wieder mit aufzunehmen. Etwas, was er ja zeitlebens auch für sich beansprucht, nämlich ein Experte dieses Massenmords mit zu sein. Und somit er letztlich dann doch wieder in Auschwitz ist, allerdings in einer deutlich höheren Position.
Aber noch einmal zurück zu Hedwig Höss. Was hat sie denn so stark an dieses Haus, an dieses Grundstück neben dem Konzentrationslager gebunden, dass sie unbedingt da bleiben wollte?
Sie hat sich ihre Welt aufgebaut, nämlich ein aus ihrer Sicht schönes Haus, einen schönen Garten, Unterstützung in allen Bereichen, die von der Kinderbetreuung, Küchenarbeit bis auch zur Gartenarbeit reichen. Und das ist etwas, was sie gar nicht gewillt ist, mit aufzugeben. Und sie war ja nicht nur die Ehefrau eines SS-Führers in Auschwitz, sondern sie war die Ehefrau des Lagerkommandanten und des SS-Standortältesten. Das heißt, des SS-Mannes, der in Auschwitz das Sagen hatte. Und auch in seiner Rolle als Amtschef D1 ist er jemand, der weiterhin das Sagen hat und sie somit natürlich uneingeschränkt walten kann und all und ihre Unterstützung mit hat. Und das ist sie nicht gewillt aufzugeben. Ihre, in Anführungsstrichen, heile Welt, und da besteht kein Konflikt mit ihr, dass das unmittelbar am Konzentrationslager Auschwitz liegt.
Aber mit diesem Luxus, mit dieser Macht sollte es bald vorbei sein. Springen wir einmal in das Frühjahr 1945. Wie geht es denn weiter mit der Familie Höss?
Bereits im Herbst 1944 beginnen natürlich die Rückzüge an allen Bereichen und auch schon die Vorbereitung zur Auflösung des KZ-Komplexes Auschwitz. Massendeportationen in die Konzentrationslager im Reichsinneren, auch Versetzungen von SS-Führungspersonal in vielen anderen Bereichen. Bis dahin wohnt Hedwig Höss mit den Kindern in Auschwitz. Und es gibt ein Zitat, auch ebenfalls aus der Autobiografie von Rudolf Höss, was ich kurz anzitieren möchte. Ich habe bis zum letzten Augenblick alles versucht, in dieses Chaos noch Ordnung zu bekommen. Wir reden jetzt über das Frühjahr 1945, über April 1945. Ich zitiere weiter. Es war alles vergebens. Wir mussten selbst flüchten. Meine Familie wohnte seit Ende 1944 in der unmittelbaren Nähe von Ravensbrück. So konnte ich sie mitnehmen, als die Inspektion KL sich absetzte. Zuerst nach dem Norden, nach dem Darß, nach 2 Tagen weiter nach Schleswig-Holstein, immer befehlsgemäß dem Reichsführer SS nach. Zitat Ende. Mit dem Reichsführer SS ist natürlich Heinrich Himmler gemeint, und es ist die klare Fluchtbewegung in die sogenannte Festung Nord, also Richtung Schleswig-Holstein, Flensburg, und mit der Inspektion Konzentrationslager ist die Amtsgruppe D mit gemeint, in der er ja mitdient. Die Familie Höss wohnte ab November 1944 wieder zusammen in unmittelbarer Nähe von Ravensbrück, und damit ist natürlich auch ein Konzentrationslager gemeint, nämlich das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Und hier kommen wir wieder zur Kennenlernsituation, denn unweit von Ravensbrück liegt auch Gransee, nämlich der Ort, in dem sie sich zumindest im Umfeld davon, 1929 kennengelernt haben. Und er eröffnet auch ein Konto bei der dortigen Sparkasse. Also wir haben verschiedene Belege, dass sie im Herbst 1944 einen Neustart in Ravensbrück und dementsprechend in Fürstenberg an der Havel mit planen.
Und wahrscheinlich die Hoffnung hat, dass auch ihr Mann Rudolf Höss mit ihr da leben kann. Aber dazu sollte es dann nicht kommen. Er wird verurteilt 1947 und auch gehängt. Das heißt, Hedwig Höss muss jetzt mit den Kindern alleine weiterleben. Wir befinden uns jetzt in der Situation nach dem Krieg. Es herrscht Armut, es herrscht Chaos, aber es gibt natürlich trotzdem sowas wie einen Verwaltungsapparat. Und es gibt auch Hilfen für Witwen zum Beispiel oder für Frauen mit Kindern, die ihren Mann verloren haben. Und auch Hedwig Höss beantragt diese Gelder, stellt 1955 einen Antrag auf Witwenrente, der wird ihr gewährt, bezieht auch Waisenrente für zwei ihrer Kinder. Aber das ist ja nicht genug. Sie stellt dann nochmal einen Antrag für die Aufstockung der Witwenrente 1959. Dieser Antrag wird allerdings abgelehnt.
Nach § 72 des Gesetzes zu Artikel 131 Grundgesetz gelten nur berufsmäßige Angehörige der Waffen-SS für die Dienstzeit ab 01.01.1940 als nachversichert. Nach den amtlichen Unterlagen war ihr verstorbener Ehemann Rudolf Höss bereits von 1935 an bis zum Zusammenbruch 1945 ununterbrochen SS-Führer und Kommandant verschiedener Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen, Auschwitz. Er unterstand als solcher ausschließlich dem Reichsführer SS und nicht dem Kommando der Waffen-SS. In dem hier vorliegenden Personalausweis ist als Waffengattung ihres verstorbenen Ehemannes Sonderlaufbahn Konzentrationslager vermerkt. Hieraus ist zu schließen, dass ihr verstorbener Ehemann nie in der Waffen-SS Wehrdienst geleistet hat.
Das müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen einordnen. Also ich verstehe, dass dieser Antrag auf eine erhöhte Witwenrente nicht gewährt wird, weil Höss nicht Teil der Waffen-SS war, aber dieser Artikel 131 dahin geht, dass nur Hinterbliebene von, sagen, ehemaligen Soldaten entschädigt werden oder diese Rente erhalten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die Begründung geht genau in diese Richtung, nämlich der Unterscheidung zwischen Angehörigen der Feldeinheiten der Waffen-SS, die an der Front gekämpft haben, verwundet oder gefallen sind und dementsprechend eine Rente beantragt wird, und auf der anderen Seite die Vertreter der SS in den Konzentrationslagern, darunter Rudolf Höss, ausgeschlossen werden. Da ist historisch eine kleine Unschärfe drin, die ja bis heute fast in der Öffentlichkeit mitschwingt, nämlich der Unterscheidung auf der einen Seite zwischen der Waffen-SS, und das wird häufig auch als Synonym genommen für die Männer, die an der Front gekämpft haben, und auf der anderen Seite der Konzentrationslager-SS, die in den Lagern gedient hat. Und da sind zwei Legenden mit verbunden. Zum einen, und das muss korrigiert werden, sind auch die SS-Männer in den Konzentrationslagern, das heißt der einfache Wachmann in den Kompanien bis zum Lagerkommandanten, Angehörige der Waffen-SS. Da ist eine Unschärfe, dementsprechend war Rudolf Höss auch Angehöriger der Waffen-SS. Und zweitens gibt es einen regen Austausch zwischen den Wachmannschaften und Männern im KZ-System und den Feldeinheiten an der Front. Das, was da mitschwingt, obgleich es eine Unschärfe ist, ist natürlich hier ein Cut zu setzen, der aus diesen Debatten der 50er Jahre herkommt, diesem Ausspruch, Soldaten wie andere auch, wenn es sich auf Angehörige der Waffen-SS bezieht. Das kommt aus einem Briefwechsel Anfang der 50er Jahre zwischen Paul Hauser, einem führenden Vertreter der sogenannten HIAC-Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, und Konrad Adenauer. Und somit eigentlich dem Versuch, ein Stück weit diese, in Anführungsstrichen, Soldaten zu rehabilitieren, mit zu integrieren. Und Hedwig Höss nutzt das stark aus. Was interessant ist an dieser Stelle, ist, dass eigentlich ein NS-Bild fast indirekt damit weitergetragen wird, nämlich das Bild, dass diese Angehörigen der SS sich als heroische Soldaten mit verstehen. Ja, also dieses heroische Bild des Mannes, der sich bewährt, an der Front kämpft. Und natürlich ist dieses heroische Selbstbild der SS viel stärker gemein mit den Feldeinheiten der Waffen-SS, in Anführungsstrichen Soldaten wie andere auch. Das ist natürlich ein Spruch, der historisch überhaupt nicht tragfähig ist. Und auf der anderen Seite den Männern, die im KZ-System Frauen und Kinder umbringen und Männer und sagen, alte Menschen, Kranke, das überhaupt nicht mit diesem heroischen Selbstbild zusammenpasst. Interessanterweise trägt Hedwig Höss in diesen Antrag Rudolf Höss richtigerweise natürlich ein als Mitglied und Angehörigen der Waffen-SS, allerdings nicht mit dem SS-Dienstrang, SS-Obersturmbannführer, sondern Oberstleutnant, was ja eigentlich ein Dienstrang der Wehrmacht ist, um diesen vermeintlich militärischen Anstrich wieder hervorzuholen. Und jetzt sind wir natürlich genau bei diesen Legendenbildungen auch von Rudolf Höss bis hin zur Autobiografie und dieser Selbstdarstellung eines Soldaten, wenn er seinen Dienst 1934 in Dachau sieht. Das ist etwas, was Hedwig Höss, glaube ich, auch mitträgt. Ja, dieses Bild, dass ihr Mann eigentlich auch ein Soldat gewesen sei. Das ist ein Bild, was bei Hedwig Höss schon sehr stark vertreten ist.
Und sie scheint auch keine Scham zu haben, ihren Mann da einzutragen, obwohl er ein verurteilter Massenmörder ist. Und sie scheint auch keine Angst zu haben, dass es irgendwie auf sie zurückfallen könnte oder dass jemand auf die Idee kommt, sie auch vielleicht als Täterin zu identifizieren. Sie hat sich ja den Behörden gemeldet, aber sie ist am Ende nie sozusagen als Verantwortliche vor Gericht gekommen.
Sie ist nie angeklagt oder beschuldigt worden, geschweige denn verurteilt worden. Und auch die Vernehmung im Rahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses ist natürlich eine Zeugenvernehmung. Das ist ganz klar, sie wird hier gar nicht als eine Täterin gesehen, sondern sie ist die Ehefrau eines Täters, eines NS-Verbrechers. Und das bedeutet ja nicht nur eine Mitwisserschaft, sondern auch ein aktives Mitmachen. Die Beschäftigung von KZ-Häftlingen im Haushalt, auch die entsprechende Behandlung dieser Menschen bis hin zu einer Meldung dieser Menschen. Sie konnte letztendlich natürlich damit auch über Lebensschicksale entscheiden. Und das ist etwas, was wir viel stärker in diesen Welten mit berücksichtigen müssen. Vielleicht auch etwas, was später auch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der öffentlichen Auseinandersetzung nochmal eine Rolle spielt, wie eigentlich dieser Zusammenklang von Dienst im Konzentrationslager und Familienleben an einem Ort Hand in Hand gingen.
Genau, und Hedwig Höss wird nicht zur Verantwortung gezogen. Sie stirbt 1989 in den USA. Und sie ist auch nur eine von vielen Ehefrauen, deren Täterschaft im Nationalsozialismus, wie du ja gerade schon gesagt hast, kaum verfolgt wurde. Sie hat vom Mord- und Terrorsystem profitiert. Sie hat es ideologisch und auch aktiv unterstützt, war Mitwisserin des Massenmordes. Genau wie auch viele andere Frauen, wie zum Beispiel Irmgard Forschner, über die wir ja in der ersten Folge schon gesprochen haben. Und mit dieser zweiten Staffel des Podcasts NS-Klicken von Menschen und Mördern haben wir eben genau diese Fälle von Tätern und Täterinnen aufgedeckt, die in der öffentlichen Darstellung und teilweise auch in der Forschung eben noch nicht so präsent sind. Fälle, die zeigen, der Nationalsozialismus mit all seinen grausamen Facetten konnte nur funktionieren, weil sehr viele Menschen in vielen verschiedenen Positionen und Tätigkeiten dieses System unterstützt und gefördert haben. Und am Ende selbst davon profitierten. Denn all diese Täter und Täterinnen, über die wir hier gesprochen haben, die haben das, was sie getan haben, freiwillig getan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und diesen Podcast teilt und weiterempfehlt. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema lesen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die Bücher von Stefan Hörtler ans Herz legen, der auch weiter zu diesem Thema forscht. Stefan, vielen Dank, dass du wieder in dieser zweiten Staffel des Podcasts dabei warst.
Vielen Dank, Janine, auch für das Gespräch und vor allen Dingen für diese vielen Themen, die ja doch eigentlich eine Bandbreite hatten, die mehrere Bücher jetzt in der Folge haben könnten. Aber das ist vielleicht etwas, worüber wir dann in der nächsten Staffel sprechen.
Und wie immer am Ende unserer Folge noch ein Podcast-Hinweis. Die Fotografin Lee Miller. Darin geht es um die berühmte Kriegsfotografin Lee Miller. Sie war es, die im KZ Dachau Überlebende fotografierte. Die bekannten Fotos der Leichenberge, der abgemagerten Körper in Zugwaggons, sie stammen von ihr. Legendär ist auch ein Foto, auf dem sie in Adolf Hitlers Wohnung in dessen Badewanne sitzt. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herrler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anais Roth. Produktionsleitung Jochen Papke und Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tiergen und Juliane Zayer. Wir danken dem Bundesarchiv für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Stadtarchiv Cottbus, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg sowie den National Archives und dem United States Holocaust Memorial Museum.